Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Helium Talk ist entstanden in der Galerie Helium Cowboy Art Space in Hamburg als Fernsehsendung im Jahr 2016, die ich gemeinsam mit Janis Fahl vom Club Kinder AV moderiere und die von Tide TV aufgezeichnet und gesendet wird. Ich bin Jörg Heikaus, ich habe vor bald 16 Jahren Helium Cowboy gegründet und bin auch selber als Künstler unter dem Namen Alex Diamond aktiv. Nachdem wir in den letzten beiden Jahren 8 Talkshows aufgezeichnet haben, möchte ich das Format nun ausbauen und deshalb gibt es den Helium Talk jetzt ganz neu auch als Audio-Podcast. Eine Fernsehsendung zu machen erfordert immer ein bisschen mehr Aufwand und der Janis und ich haben ja doch immer so viel um die Ohren, dass wir es leider nicht allzu oft schaffen, uns mit spannenden Leuten aus der Kunst vor die Kameras zu setzen. Wir werden natürlich auch weiter in den Helium Talk mit Tide und den Clubkindern zusammen ins Fernsehen bringen, aber ich möchte einfach noch viel, viel mehr tolle Leute vorstellen und ausfragen und deshalb haben wir uns bei Helium Cowboy jetzt auch ein kleines Podcast-Studio eingerichtet. Ich werde interessante Menschen einladen, die unmittelbar oder im erweiterten Umfeld etwas mit der Kunst zu tun haben. Ich möchte herausfinden, was die Kunst heute bewegt und wie sie produziert, wahrgenommen, gelebt, erlebt, geliebt, gehasst, gekauft und verkauft wird. Das wird meist auf Deutsch, ab und zu aber auch auf Englisch stattfinden, denn die Kunst ist grenzenlos und wir haben auch schon ein paar spannende internationale Gäste auf der Liste. Als erstes hört ihr nun allerdings was aus der Dose. Und zwar mein Gespräch mit Elmar Lause vom April 2016. Es handelt sich um die Aufzeichnung von Tide fürs Fernsehen bei uns in der Galerie. Ist aber noch voll aktuell. Elmar ist ja auch so ein Urgestein der Hamburger Kunstszene. Bei uns beiden werden ja nur noch die Kinder älter. Janis war damals leider kurzfristig verhindert, deshalb moderiere ich hier alleine. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Wir hatten auf jeden Fall Spaß beim Aufzeichnen. Die bereits gesendeten Helium Talks werden wir nach und nach auch einstellen. Zurzeit produzieren wir aber schon die ersten 9 Podcasts. Bald gibt's also mehr frisches Zeugs. Stay tuned!
Ich bin Elmar Lause, Bilderkünstler, 42 Jahre alt, bin in Bochum geboren. Mit 5 Jahren bin ich nach Hamburg gezogen, beziehungsweise meine Eltern sind nach Hamburg gezogen, haben mich mitgenommen. Mein Vater lebt leider nicht mehr, war Schauspieler, hat ein Engagement gekriegt in Hamburg am Schauspielhaus, hat dann meine Mutter genommen und mich als Klein und wir sind nach Hamburg gezogen und ich bin tatsächlich dann ich bin dann hier geblieben. Bin tatsächlich jemand, der sehr eng verwurzelt ist mit seiner Stadt, also mit Hamburg. Wenn man so von Lokalpatriotismus sprechen kann, mag Hamburg sehr gerne. Hatte auch natürlich gerade als Künstler die Überlegung in den letzten Jahren, vielleicht, ob ich mal nach Berlin gehe. Habe das aber ganz schnell für mich dann gelassen. Also ganz schnell für mich entschieden, dass ich in Hamburg bleibe, weil ich hier alles habe, was ich möchte und alles, was mich fasziniert und was ich mag, ich in Hamburg bekomme und bin dann in Hamburg geblieben, habe hier studiert, wollte freie Kunst studieren an der HFBK, habe damals eine Mappe abgegeben, also an der Hochschule für Bildende Kunst, wollte den Weg des so richtigen bildenden Künstlers gehen, habe damals eine Mappe abgegeben, ich glaube legendär, es gibt sicher viele schlechte Mappen, die auch bei der HFBK abgegeben wurde, meine war so, muss man überlegen, also für die HFBK, für die Freie Hochschule für Bildende Kunst, waren meine Mappe Fotokopien, Laserfarbfotokopien von Graffitis, die ich gemalt habe, aufgezogen auf bunt grau karierter Buntpappe, so mit so bunten Spritzern. Und dann stand immer unter jedem Foto stand immer so Sternschanze, 2x6 Meter, 1900 so. Ich wurde abgelehnt. Also stand dann auch so, es ist eine Begabung nicht feststellbar, was glaube ich so ein allgemeines, was so, ne? Dann habe ich überlegt, das ist irgendwie blöd, vielleicht hätte ich doch so einen Mappenkurs machen sollen. Das Problem war an der HFBK, dass man sich einmal nur im Jahr bewerben konnte. Ich wollte dann auch nicht noch ein Jahr zu Hause rumhängen und habe mich dann beworben an der Arbeitsstraße, an der Fachhochschule für Gestaltung, um dann zu überbrücken. Habe da dann tatsächlich meinen Prof Glasmacher getroffen, das ist ein freier Lehrer, ein freier bildender Künstler und gleichzeitig noch ein Kommunikationsdesigner, Prof Kreiker und ganz viele Freunde und Mitstudenten. Fand es da so gut, dass ich dann da geblieben bin. Habe da dann mein Diplom gemacht und habe dann überlegt, noch einen Master zu machen. Habe auf den Master dann aber auch verzichtet, obwohl das vielleicht noch mal mehr Optionen gibt in die Galerieszene, weil ich wollte schon freier Künstler oder bildender Künstler werden und nicht in die Agentur gehen. Habe dann darauf verzichtet, war dann irgendwie auch Ende 20, Anfang 30, habe gesagt, jetzt noch mal wieder noch einen Master machen, zumal ich die Kontakte ja so ein bisschen schon hatte, dich schon kannte, auch Ralf kannte. Und dann bin ich in den freien Markt und habe dann, genau.
Waren wir noch so jung? Warst du noch im Studium oder was?
Ja.
Gibt es denn da überhaupt einen Unterschied? Also ich meine, HFBK ist das jetzt, klar, das eine ist total frei und bei dem anderen wird man auf den Beruf hin ausgebildet.
Ich weiß das nicht.
Aber wir kennen ja viele Künstler aus der Hamburger Kunstszene, die es auch.
Ich glaube, man lernt bei beiden Schulen nicht, wie man sich am besten verkauft. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste mittlerweile. Also es ist so relativ, wie man Preise macht und sowas, das, ne, so, so existenzielle Sachen als Künstler, die man vielleicht, nein, jetzt mal Spaß beiseite, aber die Unterschiede sind ja fließend so. Also ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich, die Amagerstraße war für mich ganz gut, also weil das noch ein bisschen schulischer ist zum Teil. Und das ist manchmal nicht schlecht, weil man ein bisschen, gerade als junger Student, wenn man noch ein bisschen Anleitung kriegt und nicht so ganz frei, mach mal und ich sag dir danach, ob es scheiße ist oder nicht. So übertrieben, aber ja.
Du würdest wahrscheinlich heute immer noch Pappen mit Fotos beziehen oder so, ne?
Vielleicht.
Wenn ich gelassen hätte.
Ja.
Nein, aber das ist ja schon, hast du ja auch so ein bisschen angesprochen, ein bisschen deine Herkunft. Das ist auch natürlich ein bisschen Graffiti und da sicherlich auch Comics. Das sehen wir jetzt auch hier an den Wänden hier, die Sachen, die du mitgebracht hast heute Abend. Mhm. Wo würdest du denn auch sagen, dass der Einfluss auch durch dieses künstlerische Elternhaus gekommen ist, Kunst zu machen? Weil es gehört ja auch eine Portion Mut dazu, zu sagen, ich bewerbe mich mit einer Mappe, egal was drin ist, auf einen Beruf hin, den es eigentlich gar nicht gibt,
also, und der nur die wenigsten füttert. Ich sage gerne zu beiden Sachen was. Zum einen zum Elternhaus und der künstlerischen Prägung, als auch zum Graffiti tatsächlich so. Weil das beides natürlich sehr prägend ist. So. Beim Elternhaus ist es tatsächlich so, dass ich aus dem Elternhaus komme, was mein Vater war, wie gesagt, Schauspieler und war gut leidenschaftlicher Kunstsammler. Hat zum Beispiel auch mir so beigebracht, wie man Kunst sammeln kann. Das kommt vielleicht später auch nochmal Thema zum Kunstsammeln. Dann erzähle ich das da nochmal, wenn du mich dann erinnerst, nochmal als Seitennote, dass ich da diese Anekdote von meinem Vater erzählen kann zum Kunstsammeln. Ja. Auf jeden Fall haben meine Eltern Kunst gesammelt und haben mich als kleines Kind schon in die ganzen Museen geschleppt und mein Vater hat auch Kunstgeschichte studiert, also der konnte dir alles erzählen von Van Gogh über Magritte, über Josef Beuys, der größte Künstler, der Überkünstler für meinen Vater war Josef Beuys, das tatsächlich ein Künstler ist, den man eigentlich nur versteht, wenn man liest. Das ist auch manchmal ganz interessant, so, dass bestimmte Kunst halt sofort funktioniert und so sollte Kunst auch funktionieren. Es gibt aber Künstler, die natürlich nur so funktionieren oder die besser so funktionieren, wenn man was liest. Und Beuys ist so ein Künstler. Ich vergleiche sowas auch immer so, wenn Leute sagen, ja, ich kenne mich mit Kunst nicht aus, ich verstehe Kunst nicht so, ich weiß da zu wenig. Da sage ich immer, erstmal kannst du sehen, was es ist und die Impression auf dich wirken lassen. Und wenn du wirklich was wissen willst über den Künstler, dann liest du halt was. Das ist ja wie mit der Sprache. Wenn man sagt, Italienisch ist eine total schöne Sprache, ich verstehe die aber nicht, dann lernst du die halt. Und das ist bei Beuys oder solchen Künstlern auch, wo man einfach was lesen muss, um das Werk zu begreifen. Also diesmal auf jeden Fall haben mich meine Eltern da sehr unterstützt in der Berufswahl. Haben mich sowohl moralisch unterstützt, das zu machen, als auch haben mich durchaus natürlich auch ganz eklatant finanziell unterstützt, wenn ich gesagt habe, ich brauche Geld für Materialien. Dann hat mein Vater mir immer Geld gegeben. Ich musste dann aber auch Materialien kaufen. Also die haben schon gesagt, so, das geht aber nicht, ich gebe dir jetzt Geld für Leinwände. Wo sind denn die Leinwände? Oder warum sind die Leinwände noch nicht bemalt?
Also wenn du da Dosen gekauft hast und das Wände bemalt, fanden sie das immer noch gut? Oder?
Ja, so ein bisschen. Das hat man auch mal nachts gemacht. Kam man auch morgens nach Hause irgendwie ziemlich durchgeschwitzt, wo die Eltern schon... Also, die haben nie was gesagt tatsächlich. So. Ich war auch immer schnell und ich wurde auch nie wirklich groß erwischt. So. Das konnte man immer alles so regeln. Machen Eltern, glaube ich, schon einiges mit. So. Und das haben sie irgendwie so ignoriert, so stillschweigend. Mein Vater hat mich zum Beispiel also als kunsterziehungsmäßig immer gesagt, dass für meinen Vater immer unheimlich wichtig war Produktivität. Und das habe ich tatsächlich auch noch mitgenommen, so auch als in meinem Werdegang, so, dass es unheimlich wichtig ist, als Künstler zu produzieren. Das heißt, es reicht einfach nicht, ein Bild im Jahr zu malen oder zwei. Du musst halt... 100 ist jetzt bei Bildern malen vielleicht ein bisschen übertrieben, aber bei Collagen als Beispiel. Wenn man 10 Collagen macht, ist eine gut. Wenn man 100 macht, sind 10 gut. Das habe ich auch beim Treffen schon erzählt. Genau. Das ist halt diese Produktivität, über die auch Qualität entsteht, auch über Quantität. Das ist also so, ist einfach, es gibt sicher auch tausend Talente, oder die machen 3 Bilder und damit sind sie auf einmal Weltstars oder so. Aber es ist halt auch viel Arbeit. So, ne? Und bei mir war das noch so, jetzt ruhig zum Graffiti, dass das tatsächlich so meine erste Herangehensweise war in die Kunst, weil man sich sicher auch als Jugendlicher, der anfängt, sich für Kunst zu interessieren, sich dann so trennt von der Kunst, die Eltern toll finden. Mhm. Also eher so eine Anti-Haltung auch so in der Pubertät so. Eigentlich finde ich Kunst auch toll und so, aber irgendwie das, was meine Eltern toll finden, finde ich überhaupt nicht toll. Und dann kam, das war halt wirklich so um 89, dann kam halt Graffiti so nach Deutschland, so die ersten Filme und so. Und ich habe das nicht selbst mir quasi, ich habe es nicht selbst mitgekriegt, sondern ein Schulkamerad das mitgekriegt. Und dann sind wir da so reingerutscht. Und Das ist immer so ein bisschen komisch, weil das tatsächlich so mittlerweile, weißt du selbst, ich glaube, jeder, fast in jeder Künstler-Vita von aktuellen Künstlern, die aktuell irgendwie arbeiten, steht Hintergrund im Graffiti Urban Art. Jeder, also wo man denkt, was heißt das denn? Also,
bis sie dann einen bestimmten Ruf haben und dann verschweigen sie es wieder.
Das ist ja, oder es ist so, jeder, der jetzt mal eine Sprühdose in der Hand hatte, war jetzt auch mal Urban Art Künstler. Und so sehe ich das halt nicht. Ich würde auch mal sagen, ich habe da sicher einen Background, aber ich bin kein Urban Art Künstler, würde ich sagen. Weil ich tatsächlich mache keine Urban Art. Ich mache vielleicht... Also es ist ambivalent, weil ich mache sicher auch mal Wandgestaltung und das ist dann wiederum Art, wenn man so, wie, das ist eine Frage, wie man Urban Art definiert, Kunst im öffentlichen Raum oder...
Da machen wir mal einen eigenen Helium-Talk zu, dass du es sagst.
Kann man auch mal zu dem, also da gibt es ja auch die Definition zwischen Street und Graffiti. Ich habe da tatsächlich auch beim Graffiti sind ganz... Ich komme so aus dem Graffiti, deshalb habe ich auch da so Graffiti so Kategorien. Für mich ist Graffiti tatsächlich noch auf Stahl, also auf bewegendem. Ja. Also wenn ich mit der Sprühdose irgendwie ein Bild male, ist es überhaupt kein Graffiti. Das hat damit überhaupt nichts zu tun für mich. Ne? Sondern entweder ist es eine Auftragsmalerei oder es ist ja, genau, oder es ist halt eine freie Wandgestaltung.
Aber es fing an als durchaus schon vor dem Hintergrund der Rebellion gegen, naja, die Eltern, auch wenn sie jetzt, muss ja nicht immer so ausfallen, dass man sich über Jahre hinweg überwirft. Nee,
ich habe auch tatsächlich ein super Verhältnis also mit meiner Mutter total und immer schon gehabt. Also, aber
und wenn du jetzt sagst, der Vater Josef Beuys war für ihn der Überkünstler, was ich total gut nachvollziehen kann, aber als ich jung war, fand ich Josef Beuys irgendwie auch gut, aber ich hatte auch ein bisschen Angst vor dem. So, ne, als junger Künstler. Ja, nee, nein, aber weil das, ja, ist schon, das ist schon groß, das muss man irgendwie schon verstehen und macht das Sinn und alles. Darüber. Was wäre denn für dich aus der Zeit ein wichtiger Einfluss oder jemand, zu dem du aufgeschaut hast? Das möchte ich werden. Weil
also ich habe so mehrere Künstler, die mich wirklich viel begleitet haben. Ich habe so zwei, also mehrere Lieblingskünstler auch. Ich habe einen Hamburger Künstler, über den ich auch mein Diplom gemacht habe, Dieter Roth. Der ist schon bekannt, aber noch nicht so bekannt, dass ihn so viele kennen. Dieter Roth ist ein Hamburger Künstler, der nicht mehr lebt. Der hat viel experimentiert mit Schimmelskulpturen, also der hat viel mit Materialien. Der hat so eine Vogelfutterbüste, sein Porträt gemacht aus Material, das die Vögel im Garten wegpicken konnten, haben sein Gesicht so zerpickt. Und der hat so viel mit seinem Porträt aus Schokolade gegossen und hat da hunderte von so, wie in einer Schokoladenmanufaktur. Kann ich wirklich empfehlen als Kulturtipp. Es gibt die Dieter Roth Foundation in Hamburg. Das ist, glaube ich, sind irgendwelche Enkel oder Erben. Das ist in Eppendorf, ist ein altes Haus, ist ein kleines Museum in so einer Art Villa und da kann man eine Privatführung durch die Räume, die hängen voll mit Kunst und unten ist noch ein Atelier, was sieht voll aus, wie da stehen immer noch die Skulpturen aus Holz und Schimmeln vor sich hin und das ist wahnsinnig spannend. Der hat auch so Fluxusgegenstände mit Bildern, die man selbst macht aus Gummibändern. Ganz toller Künstler, hat ein riesiges druckgrafisches Werk, hunderte von Siebdrucken gemacht, ganz berühmte Serie Piccadilly Circus, so immer dasselbe Motiv, neu, überdruckt und so. Dieter Roth kann ich, finde ich, eins meiner Lieblingskünstler, so aus Hamburger Künstler, habe auch da wirklich mich sehr intensiv mit dem beschäftigt. Und dann so als internationalen Künstler finde ich persönlich Basquiat oder Basquiat, ich weiß immer nicht, wie man genau ausspricht, tatsächlich Jean-Michel Basquiat, das ist der Warhol-Ära, den fand ich tatsächlich, der hat mich sehr geprägt, auch gerade wie der so übermalt hat, also dieses so ein fragmentales Übermalen der Bilder und Wegnehmen wieder, also sowas, was eher so schäbig aussieht, das ist dieses Prinzip, dass Kinder oft Bilder malen, die so wahnsinnig toll sind. Und wenn ein Erwachsener das machen will, sieht das immer nicht so aus, weil es ist immer gewollt und so. Basquiat konnte das, der konnte so, das sah alles immer so ein bisschen kriegelig auch aus, so Roboter und so wild gemalt, aber es ist perfekter Bildaufbau, unglaublich toll. Also das sind tatsächlich Leute, die mich eher so inspiriert haben und das sind auch eher Leute, die mich dann inspiriert haben, das sind alles Leute, die eher so eine Kunst machen, die nicht so technisiert ist, also wo es nicht so auf den ersten Blick um so Technik geht. Und das war auch so eine Phase, wo ich mich dann so vom Graffiti so ein bisschen wegbewegt habe, weil es da zu dem Zeitpunkt immer nur um Technik ging. Es ging immer nur darum, wie sauber man malt, ob die Farbe läuft oder nicht. Ja. Und es ging nie darum, warum ist eigentlich diese Linie so unsauber? Vielleicht will der Künstler das ja. Das ging da nicht. Und es ging nie um Inhalt. Also es muss auch nicht immer um Inhalt gehen in der Kunst, aber eine Zeit lang ging es da halt nie um Inhalt. Es ist halt eine andere Bewegung, eine andere Art der Kunst. Ne? Dann bin ich aber später da wieder zurückgekommen.
So ja, nur die Bewertung der Techniken ist ja sowieso das eine. Das ist ja mal die Frage, ne?
Ja,
also wie fotorealistisch muss ein Bild sein?
Um wenn es gut zu sein, muss es so sein.
Dann muss es so sein. Und aber, wenn du aber in deiner Kunst hingehst und sagst, das ist aber jetzt so, ich meine, der Hulk da vorne ist auch nicht grün. Hm? Der Hulk da vorne ist auch nicht grün.
Naja,
Der Schalk ist auch der Schalk.
Ja.
Ja, aber also das eine ist ja die Technik. Ich würde dich auch gar nicht wirklich unbedingt festlegen wollen auf eine Technik, weil du arbeitest ja auch mit Skulpturen, du arbeitest vor allen Dingen aber auch ganz viel, und das hatten wir in dem Vorgespräch ja auch schon, weil wir haben ein Vorgespräch gemacht in Elmas Atelier. Das soll jetzt auch mal Teil dieser Serie Helium Talk werden, dass wir vorher uns schon mal mit den Leuten treffen, quasi in ihrem natürlichen Umfeld. Livestream?
Nee.
Ja. Zeitversetzt, 15 Sekunden. Damit man das rausredigieren kann noch schnell. Weißt du? Ein Vorgespräch im natürlichen Habitat des Künstlers oder des Gesprächspartners. Und da waren wir bei dir, und dann ist ja auch, du bist ja auch so ein Sammler, das heißt, du sammelst viele Dinge. Heute Abend war auch schon schön, du hast, einer der Gäste hat dir was mitgebracht, was er auch gefunden, also auch Flohmarktsachen.
Das ist überhaupt, also vielen Dank an denjenigen, der weiß, wer gemeint ist. Und
Uli,
das ist, das ist sehr, sehr, sehr nett. Ja. Ich habe das auch erzählt, dass eine gute Freundin von meiner Mutter hat mir immer zu meinen Ausstellungen immer eine Flasche Wein mitgebracht. Zu jeder Vernissage immer eine Flasche Wein. So wie, als wenn man zum Essen eingeladen ist, kommt es zur Vernissage mit der Flasche Wein. Das fand ich total nett, das habe ich hier mal jetzt auch nicht, wenn Freunde...
Ich habe früher auch noch Blumen geschenkt bekommen, das ist auch lange vorbei.
Du, geschenkt?
Ja. Wir haben ja immer Blumen den Künstlern auch geschenkt oder selber Ausstellungen, dann kriegst du immer
Blumen. Das kenne ich auch, dass dann am Ende des Interviews noch so eine Dame kommt und mir so einen Blumenstrauß gibt.
Ja, die kommen noch, genau.
Das kann ich von meiner Zeit noch, als ich da für die Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet habe. Ja. Aber das können wir mal an einem anderen... gut, was hast du davor gesagt? Sammeln ist auch. Sammeln. Also Sammeln ist ja so, habe ich auch von meinen Eltern. Man hat ja vieles von seinen Eltern. Sammelt tatsächlich auch. Mein Vater hat auch viel gesammelt und ich habe auch immer viel gesammelt. Also ich habe erst Comic gesammelt, dann habe ich Platten gesammelt. Gut, Platten hat, glaube ich, jeder mal gesammelt irgendwie. Oder sagt es zumindest. Also habe ich auch tatsächlich mal Platten gesammelt.
Ja, aber mir geht es um das Sammeln, das wiederzuerwerten. Wir sammeln alle irgendwie Sachen und häufen die an, aber du nimmst die Dinge und reißt sie aus dem Kontext und machst was Neues damit. Also,
mittlerweile sammle ich dann tatsächlich so mit...
Was da in dem Schädel alles drin ist, was in den Bildern da vorne halt drin ist, mit den kleinen Puppenhauskommoden.
Ja, da sind Teile von Kampfrobotern, die ich früher gesammelt habe. So Kampfroboter, japanische, so, die kann man als Bausatz dann zusammenbauen und auch anmalen und dann so Dioramen damit basteln, als auch irgendwie andere Figuren, irgendwie noch, da ist noch ein Super Mario. Und ich mag das ja tatsächlich sehr gerne, wenn man so Sachen hat, die es schon gibt und die anders dreht oder anders benutzt und dann aus einem neuen Kontext und dann durch einen neuen Blickwinkel ändert sich eine Perspektive oder andersrum, also durch eine Perspektive ändert sich ein Blickwinkel. Ja. Wir vergessen, auf jeden Fall ist es da so, bei der Figur zum Beispiel, dass das der Kopf ist von einem Super Mario, der Kopf ist der Mund. Also ich habe den Kopf halt von der Figur genommen, ich brauchte nur den Körper, weil ich aus dem Körper wiederum so eine andere Figur gebaut habe. Super, habe ich aus zwei so Figuren gebaut, hatte die Köpfe noch übrig. Und dann habe ich den Super Mario Kopf gedreht und unten, wenn man den Kopf abmacht, sieht das halt unten aus wie so ein Mund, der so macht. Und die Haare hinten sehen halt aus wie so ein Ziegenbart. Deshalb ist das der Mund quasi. Ne? Also so unten die Haare sind halt der Bart. Das finde ich lustig.
Ja, das ist...
Ja, also, ja, nee, also jetzt...
Ich meine ja, also das ist so eine Veränderung der Sichtweise dann. Also wir haben ja auch in deinen Ausstellungen sieht man ja auch mal Skulpturen, die du machst. Keine Ahnung, diese Giraffe, wo dann obendrauf auch wieder der Kopf eines Superhelden war. Also das ist ja...
Stimmt, ja.
Richtig, ne? Das war der auch ein Hulk, glaube ich.
Der Halsabschneider,
ja. Genau. Oder jetzt... Edmund der Zerstäuber. Also es ist ja auch so eine Art, Collagen zu machen in deiner Kunst. Du hast vorhin gesagt, wenn man 10 Collagen macht, wenn man 100 Collagen macht, sind 10 gut oder sowas. Ich finde Collagen ja relativ schwierig. Also so oft ist es ganz naheliegend und für einen selber erschließt sich was. Aber ich finde tatsächlich, dass bei dir auch immer... Es wird auch immer eine Figur daraus, immer eine Person daraus.
Ich habe auch schon...
Was Nachvollziehbares. Ja.
Ich habe auch schon als junger Künstler oder... junger Mensch, also Künstler ist ja auch, wann ist man Künstler so, ne? Also ich würde für mich tatsächlich definieren, ernsthaft, mein Vater ist gestorben vor ungefähr 12 Jahren und 11 Jahren und der hat das gar nicht mehr mitgekriegt, so meinen erfolgreichen Werdegang als Künstler. Das heißt, ich bin auch nicht jemand, der mit 20 schon die wahnsinnig tollen Kunst gemacht hat. Es braucht uns Zeit, ab wann man sich auch als Künstler definiert, bis man wirklich was entwickelt für einen selbst und irgendwie ernsthaft so dann eine Ernsthaftigkeit kriegt mit regelmäßigen Ausstellungen, auch mit vielleicht den ersten Verkäufen und mit den ersten Sammlern Und dann ist mir persönlich tatsächlich ganz wichtig, dass, also Collagen mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Das ist auch noch ein Künstler, wo wir zurückspringen, Robert Rauschenberg. Ja, ne? Ja, der Tausendkünstler, Amerikaner. Ich habe einen Katalog von dem mal vor sicher 15 Jahren mal gekauft, eine Retrospektive. Das ist ein Katalog, der ist so dick, das ist ein dünnes Papier, das sind über 1000 Seiten und da ist wirklich jedes Kunstwerk auf jeder Seite, finde ich, gut. Mhm. Jede Collage, es ist nichts schlecht und das ist so ein Katalog. Ne? Und der hatte also mit Assemblagen gearbeitet, einfach so Tiere und Teppiche und irgendwie noch ein halbes Motorrad dran gehängt und so ein bisschen Farbe rübergekleckst. Und das ist trotzdem extrem gut. Jedes Kunstwerk sieht super in sich geschlossen aus und wahnsinnig rausgeballert, also auch so ein Arbeitstier. Aber
bist du dann auch so rastlos? Also bleiben bei dir auch Sachen einfach liegen und bestehen über, keine Ahnung, fängst irgendwas an, machst es nie fertig oder machst es vielleicht 2 Jahre später?
Ja, nee, das auch. Ich bin eigentlich sehr ruhig. Mhm. So, als Typ würde ich sagen.
Ja.
Nein, im Ernst, natürlich habe ich auch sowas. Nein, ich bin auch sehr ruhelos und springe auch sehr viel. Ne? Habe sehr viel Zeug im Atelier und arbeite auch an vielen Sachen immer gleichzeitig, aber viele Sachen bleiben auch liegen. Ich habe auch Sachen, die, glaube ich, nie fertig werden. Ich habe manchmal auch Sachen, die wirklich 10 Jahre liegen und dann mache ich sie fertig und ich fand sie dann ärgerlich, weil sie vorher doch besser waren. Und das ist ja auch sowieso noch was anderes, immer das, wann man aufhört mit Kunst. Das ist ja der Knackpunkt oft, ne? Dieses weniger ist mehr. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören mit einer Arbeit und wann ist sie fertig, wann nicht? Also manchmal, ich neige auch dazu, dann oft so Zwischenschritte zu fotografieren. Und eigentlich muss man die sofort löschen. Ich lösche die nicht. Ich habe meistens tatsächlich, Gott sei Dank, sehe ich und sage, das war richtig die Entscheidung. Ich habe auch so 2, 3 Bilder, wo ich einen Zwischenschritt sehe und denke so, schade, das habe ich irgendwie versaut. Also,
ja. Ne, das hast aber du dann, zeigst du sie besser. Dann trotzdem? Also
ja, ich zeige die dann und wenn sie verkauft sind, kann man sagen, ja, hast du dann auch alles richtig gemacht. Aber wenn du sie dann noch hast, dann denkst du, ach schade. Und manche zeigst du aber auch nicht mehr. Also ich zeige aber auch viele Arbeiten, noch alte, die ich nicht mehr zeige, weil das, Ich würde jetzt keine Arbeiten mehr zeigen, die älter als 5 Jahre sind. Mhm. Vielleicht sogar nicht gerne älter als 3.
Gut, also klar, man entwickelt sich auch.
Ja, klar, sicher. Man entwickelt sich weiter und hast andere Phasen. Und,
ja, natürlich, klar. Also, ja. Aber es ist ja alles Teil dieses Prozesses. Also da kommen wir vielleicht auf den Punkt, wie man Künstler wird und was das ausmacht. Zum einen, ich nehme jetzt das Wort Mut schon dazu, weil es tatsächlich natürlich auch ein gewisser Mut dazu gehört, sich so eine Karriere auszusuchen. Auf der anderen Seite, wenn man nicht den Zwang hat, das zu machen, dann gehört da auch kein Mut dazu, sondern dann ist es auch eine Entscheidung, ja. Du musst ja nicht Künstler werden. Das zwingt dich ja keiner dazu. Genau. Du kannst ja auch einen vernünftigen Beruf erlernen, mit dem man Geld verdienen kann. Der Mut beim Kunstmachen, finde ich ja, besteht zum einen natürlich in dem wirtschaftlichen Aspekt. Also kommt man überhaupt irgendwann an den Markt? Kann man was verkaufen? Du kannst eine große Ausstellung machen, du kannst ein Jahr für eine Ausstellung arbeiten und hast nachher kein Bild verkauft. Das kann eine Spirale nach unten lossetzen, weil die Leute, die ich vorher toll fand, inklusive dem Galeristen, sagen dann irgendwann, ich habe ja auch 10.000 Euro in die Hand genommen dafür. Arbeite ich jetzt erstmal nicht mehr, vielleicht in 3 Jahren wieder oder sowas. Das haben alle Künstler mal erlebt, also egal wie bekannt sie sind oder sowas, das geht jedem so. Ich habe auch schon Ausstellungen gemacht, die waren groß angekündigt, ja, möchte unbedingt mit dir zusammenarbeiten. Dann war die Ausstellung so, schön, am Abend war alles super, aber als der Verkauf mau war, war es dann so, ja, vielleicht reden wir in 3 Jahren nochmal. So, klar, ist ja auch okay, kann ich ja verstehen, ist auch wirtschaftlicher Zwang. Das ist das eine. Aber das andere, was ich als Künstler ja persönlich auch viel, viel schwerer finde, oder zumindest für viele Jahre sehr schwer fand, ist dieses dann rausgehen. Also die Ausstellung machen und sich dann mit dem Ganzen auseinandersetzen, was danach kommt. Also du hast jetzt eine Ausstellung bei Ralf Krüger, bei Feinkunst Krüger, zusammen mit Björn Holzweg und Kion Co. Da haben wir uns so unterhalten, da hast du ja auch gesagt, es ist eine schöne Ausstellung, aber dann kommt ja nicht nur, sind ja nicht nur alle Leute, die sagen, wie toll, Elmar, das ist ja super, sondern es kommen Fragen, was ist das eigentlich? Warum ist das so passiert? Nicht alles kommt auch vielleicht zu dir, aber in Gruppenausstellungen hat man ja den großen Vorteil, dass man eben auch von den anderen was mitbekommt, was man sonst vielleicht, was haben die Leute sonst vorenthalten. Das finde ich ja einen relativ großen Mut. Du machst das in deinem Atelier. Und okay, bei manchen Dingen bist du selber nicht zufrieden, lässt sie weg, aber dann hast du als Künstler, dann präsentierst du dich da und dann ist das anstrengend, vielleicht so eine Ausstellung zu machen.
Ja, also nein, das ist ja tatsächlich so, also ich bin ja auch keine 30 mehr so, hab da auch schon ein bisschen Erfahrung, aber das ist tatsächlich auch so, das ist immer eine Aufregung vor jeder Vernissage. Es ist immer eine Aufregung, weil man nicht weiß, was passiert und wie viele Leute kommen und wie erfolgreich es ist. Es ist auch immer ein finanzieller Druck, der ist einfach da natürlich. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nur noch Art von Rad arbeite, also keine Nebenjobs habe. Das ist tatsächlich gut. Ich kann von der Kunst leben, vor allen Dingen in der Kombination von Auftragssachen auch und freier Kunst. Das ist sicher auch eine neue Generation vielleicht von Künstlern im Vergleich zu, ich sag mal jetzt, die Künstler, mit denen meine Eltern so groß geworden sind, die also es kommt auch an, wie man, was man macht. So, ne? Also in meinem Umfeld gibt es sehr viele Künstler, die auch Auftragsarbeiten machen und da durchaus natürlich dann so zweigleisig fahren. Das ist natürlich Mut, aber tatsächlich ist man ja auch als Künstler, man hat ja auch sowas Narzisstisches, würde ich mal sagen. Also das ist ja auch schon ein Selbstdarstellungsdrang und das wirst du auch wissen.
Ich?
Ja, du nicht so. Aber also da hat man auch natürlich ist auch so eine Performance, die man da, ne? Also ich mag das auch gerne so auf der Vernissage, ist laut und es sind viele Leute und Bier trinken und so und sowas und man entscheidet ja, was man auch hängt. Also es gibt sicher vielleicht Arbeiten, die nicht so, die man persönlich nicht gut findet, auch wenn die andere total toll finden, die man nicht hängen möchte so und dann entscheidet vielleicht auch nochmal der Galerist, was er sagt, das findet nicht so gut. Das sind also auch noch andere Entscheidungsträger und dann will man aber natürlich auch von der Kunst leben. Also es gibt sicher auch Künstler, ich kenne auch Künstler, die sich nicht gerne von ihren Arbeiten trennen, die würden lieber tatsächlich mit was anderem Geld verdienen und ihre Kunst machen, auch ganz ernsthaft und ganz ausdauernd, aber würden die nicht gerne verkaufen und haben Probleme zu verkaufen. Ich, Gott sei Dank, habe das nicht. Also ich gebe immer alles weg. Mhm. Ganz selten gibt es mal Arbeiten, die ich nicht weggebe, aber meist ist es so, dass ich dann ich im Nachhinein manchmal bei zwei, drei Arbeiten ärgere, dass sie weg sind und sage, ach, die hätte ich gerne behalten. Ich zeige sie aber trotzdem, weil ich finde, es muss jede Arbeit auch mal gezeigt werden, die du machst. Und wenn sie dann aber nicht verkauft wird, dann gibt es so zwei, drei Arbeiten, kleine, die ich sage, ach, das ist jetzt, die behalte ich jetzt. Das sind meist kleine Arbeiten so. Und ja.
Du, ja, ein bisschen abgekommen, aber ist vollkommen egal. Es geht immer noch um das Thema Ausstellung und,
so, genau.
Und die Konfrontation, die man da,
stimmt,
die man da hat.
Also, ja, stimmt. Okay.
Das direkte, unmittelbare Feedback kriegt man vielleicht persönlich nicht ab, aber man hat es ja nachher vielleicht
an den mangelnden roten Punkten oder so an der Wand. Obwohl,
ja, das also nee, tatsächlich, aber das ist immer, also es gibt.
Ach man, das ist ja auch. Also ist das wichtig für dich? Also wann ist eine Ausstellung erfolgreich? Vielleicht ist das die richtige Frage. Wann ist für dich persönlich eine Ausstellung, die du gemacht hast, ab wann ist die ein Erfolg? Alles ausverkauft? Okay, gut, da müssen wir nicht drüber reden, das ist natürlich dann ein Erfolg. Aber was sind deine persönlichen Faktoren? Wann ist es, was ist wichtig für dich bei einer Ausstellung? Was muss
also,
da passieren?
Also auch ist ganz klar, also jetzt mal nicht geschönt so, es ist ganz wichtig natürlich, der wirtschaftliche Aspekt einer Ausstellung ist extrem wichtig. Ich bin Künstler und will mit meinem Beruf leben. Also ich bin jetzt gerade Vater geworden zum ersten Mal. Das ist noch was anderes. Also ich habe eine Familie jetzt, das ist wunderbar und so. Und man kriegt tolle Unterstützung auch von der Stadt und so. Also ist alles gut. Es hat nichts. Man kann auch als Künstler wunderbar eine Familie großziehen. Alles geht, funktioniert vor allem.
Ja, auch
so.
Künstler sollten.
Aber der Witz ist halt so. Der Witz ist halt natürlich, dass natürlich gibt es auch einen finanziellen Druck, der ist natürlich da. Und natürlich ist so eine Ausstellung, also jetzt die letzte Ausstellung als Beispiel zu nehmen, das ist die aktuellste Ausstellung, da arbeite ich dann wirklich 3 Monate konzentriert an der Arbeit, mache 20 Arbeiten, verkaufe 2, das ist dann zu wenig. Für mich ist das dann zu wenig. Da habe ich natürlich eine höhere Erwartungshaltung, zumal ich die Arbeiten, die ich ausstelle, da alle gut finde. Es gibt sicher Arbeiten, die ich besser finde als andere, aber grundsätzlich finde ich alle meine Arbeiten, die ich gemacht habe, gut. Und dann sind 2 von 20 zu wenig. Wenn das jetzt die beiden größten Arbeiten sind, dann kann man schon wieder sagen, über die Größe, über den Preis, okay. Aber natürlich ist das auch rein vom Finanziellen dann zu wenig. Bei mir ist es jetzt nicht, bei mir ist es jetzt so, dass ich, wie gesagt, eine gute Auftragslage habe, da auch ein super Netzwerk habe in Hamburg, also wirklich da gut beschäftigt bin, dann geht das. Aber das ist dann schon irgendwie, wenn man sagt, so, ich mache das schon so lange und ich stelle in wirklich guten Galerien aus und kann nur von der reinen Kunst, nur vom Verkauf von Bildern, ganz ehrlich, auch noch nicht leben, dann ist natürlich schon schwer. Ne? Also das ist schon natürlich auch, muss man mal überlegen. So. Andererseits jammer ich auch manchmal gerne, dass du nicht genug verdienst mit dem Bilderverkauf und habe aber viele Künstlerfreunde, die vielleicht noch weniger verdienen und gleichzeitig ist aber so, dass es ja ich mir das ausgesucht habe.
Also ja, aber
ich finde, ne, ich habe es mir ausgesucht, ich habe so viele Freiheiten
als Künstler. Mit dem Geld also. Ist ja vollkommen klar. Ich meine, das kann noch jeder nachvollziehen, aber irgendwie kann
ja, aber das ist schon natürlich
ein wichtiger Punkt. Ja, aber mir geht es ja darum, also das ist ja nicht der einzige Grund, warum du ausstellst. Das ist ja kein
Auftrag, kein Job. Nicht. Ach so,
und jetzt, das sind so die weichen Faktoren.
Ja,
klar. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch, wie gesagt, dein Honorar für heute Abend fällt ja auch sehr klein aus. Haben wir schon drüber gesprochen. Nein, aber also
Ich bin wieder ein bisschen weggekommen. So. Ja. Es ist natürlich so, dass der Austausch, man ist ja auch als Künstler in seinem Atelier, ich habe ein Gemeinschaftsatelier, aber habe einen eigenen Raum in einem Gemeinschaftsatelierhaus und da malt man den ganzen Tag vor sich hin so. Und dann geht man nach Hause und dann erzählt man auch der Freundin den ganzen Tag, was man gemalt hat. Die sagt dann irgendwann so auch, ja, mhm. So. Und dann hat man noch Künstlerfreunde,
die man trifft. Ja, heute erzählt man so.
Ja, dann, genau, oder so. Dann guckt man noch sich Ausstellungen selbst an. Also ich gehe auch gerne selbst in Ausstellungen und gucke mir sehr gerne an. Dann ist man noch den halben Tag irgendwie auf irgendwelchen Internetseiten von Künstlern und guckt sich das noch an und so. Die ganze Zeit nur mit Kunst und malt alleine und so. Und dann geht man mit den Bildern, die man fertig hat, dann zum ersten Mal ja raus und hat natürlich dann zum ersten Mal eine Resonanz auch von Leuten. Und das ist tatsächlich auch spannend. Und das ist auch schön, dass man, was man als Feedback kriegt. Und vor allen Dingen, wenn das in Galerien sind, wo es halt auch nicht nur Freunde sind, die tendenziell eher die Sachen toll finden, die du machst, weil sie ein Freund von dir sind. Und ich unterstütze, auch wenn die auch kritisch sind, manchmal sagen, das finde ich, mag ich gar nicht. Und gerade weil ich dein Freund bin, kann ich sagen, dass ich das total blöd finde. Sind tendenziell natürlich die Freunde eher positiv zu einem gestimmt.
Können Sie das? Also ist das,
ja,
das, ist so,
auch.
Ist ja. Das so, du das gehst in eine Ausstellung, du hast dir den Buckel krumm gemacht, damit das irgendwie hinkommt. Du hast ja das ja auch im Vorgespräch gesagt, irgendwie, man verkauft immer ein Stück seiner Seele damit. Also ja, das ist ja nicht, das ist ja nicht einfach nur ein Stück bearbeitete Leinwand. Und dann
ja, kommt, Karte alles.
Dann hat man, sieht man ja auf der Ausstellung, sieht man auch immer gerne die Leute Nase rümpfen, aber ist mir egal, ich kenne die sowieso nicht. Und dann sieht man auch Leute, die sind ganz begeistert und hat schöne Reaktionen. Und dann kommt dein bester Freund und sagt, ich weiß nicht, was du hier gemacht hast. Ist das egal? Wäre es nicht eigentlich viel geiler, wenn da besser Kumpel kommt? Wie
ja, es kommt ja immer auf, wie die Kritik ist. Also es gibt ja konstruktive Kritik und destruktive Kritik. Wenn jemand sagt, scheiße, und geht weiter, sagst du, ja, danke, Dito. Also es ist ja, Kritik ist ja immer relativ. Wenn jemand sagen kann, warum man das nicht gefällt, und außerdem ist es immer subjektiv bei der Kunst. Also da muss man auch schon mit klarkommen als Künstler. Das Ego brauchst du schon und den Rücken brauchst du schon und die Schultern brauchst du auch, damit klarzukommen, dass jemand sagt, das finde ich ganz entsetzlich, das ist ganz furchtbar, das ist so ein Kitsch hier mit diesen Schränken und so. Was soll das denn mit den Superhelden und so? Die Farben hier, was ist denn das? Das ist ja ganz furchtbar, dieses Gelb, total aggressiv, und das verstehe ich überhaupt nicht so. Also dann muss man sagen, ja, ich finde das total gut, und aber warum nicht? Was stört dich daran oder so? Also das ist ja genau wie, es gibt ja 1000 Kunstgattungen. Es gibt, ne, von Impressionismus, Expressionismus, abstrakt, gegenständlich. Also,
gibt es denn so Momente, wo du aufhören möchtest?
Wo
du sagst, ey.
Nö, eigentlich nicht. Ich bin tatsächlich, meine Mutter hat mich mal gefragt vor Jahren, wann ich glücklich bin, und ich bin tatsächlich glücklich, wenn ich Kunst mache. Bin, wenn ich Kunst mache, nicht unglücklich. In dem Moment des Produzierens von Kunst, im Moment des Malens, des Kollagierens, vergesse ich meine Probleme, bin ich wirklich glücklich. Und wenn dann das Kunstwerk noch toll ist und man selbst denkt, das ist echt gut, dann umso mehr. Dann steigt eventuell auch die Erwartungshaltung an einen selbst für eine Ausstellung. So. Und wenn man dann nicht so verkauft, denkt man, ach schade, irgendwie blöd. Wenn man dann verkauft und dann am Ende das kriegt, denkt man auch irgendwie blöd. Also wegen einfach so, was am Ende übrig bleibt mit Steuer und sowas alles, aber es ist halt so. Aber diese Momente ist schon sehr viel wert, finde ich. Deshalb mache ich das auch. Diese Momente der Freiheit natürlich und diese tollen Momente des Selbstbestimmens. Ein Künstlerfreund, Patrick Fassard, Patrick Sellmann, ehemaliges Artist Known As, hat mal gesagt, dass er, ich weiß nicht, ob er das selbst gesagt hat oder auch irgendwo von jemand zitiert hat, aber er hat mal gesagt, dass er meint, der einzige Beruf oder einer der wenigen Berufe, die er kennt, wo Überstunden als positiv empfunden werden, ist als Künstler. Im klassischen Beispiel so, wenn seine Freundin dann gesagt hat, du, ich bin jetzt dieses Wochenende bei einer Freundin, er gesagt hat, juhu, bin ich das ganze Wochenende im Atelier, ist aber die ganze Woche schon da. Also diese Überstunden, ich kann noch länger im Atelier bleiben, als positiv empfunden werden. Also das ist schon eine große Lust an der Arbeit, sonst würden wir das nicht machen, glaube ich. Das ist schon diese Leidenschaft.
Das kann ich gut nachvollziehen. Klar, also auf jeden Fall, das ist sicherlich tatsächlich eine der schönsten Momente.
Ja, tatsächlich. Und jetzt wird jetzt tatsächlich, hat jetzt nicht mit dem Thema zu tun, aber wird jetzt tatsächlich mit der Tochter getoppt noch. Die kannst du dann auch anstarren und die starrst du an und bist auch glücklich.
Das hast du ja auch gemacht.
Die starre ich halt auch zurück.
Ist auch ein bisschen Kunst von dir, ne?
Ja, ist auch. Also,
genau, hätte nicht mehr so viel Einfluss drauf, so, aber.
Ja, genau.
Ja. Noch Künstlerin soll nicht werden, erkennen und gerne hat, aber
gesagt, sie wird keine Künstlerin, damit wir noch einen Verdiener haben in der Familie. So, ne? Ja. Nein, aber das gibt dir schon ganz viel, und das ist tatsächlich auch so. Und ich glaube, das ist auch bei den meisten Künstlern so. Eigentlich wüsste ich nicht, dass ich einen Künstler kenne, der in den Beruf reingegangen ist aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen. Also das würde auch keinen Sinn machen irgendwie. Das ist wirklich eine Leidenschaft, und dann wird auch vielleicht die Leidenschaft zum Beruf. Also manche straighter, manche mit Umwegen. Also.
Aber sollten denn junge Menschen Menschen, die sich überlegen, Kunst zu machen, weil ich irgendwie, fängt man ja an, wahrscheinlich in der Schule das zu machen, dann gibt es Leute, die finden das ganz toll, man findet das persönlich für sich vielleicht auch ganz wichtig. Sollten die nicht im Rahmen der Ausbildung vielleicht darüber aufgeklärt werden, dass sie wahrscheinlich sowieso kein Geld damit verdienen werden, also so auf den Markt vorbereitet werden, ja. Das wäre das nicht wichtig? Bin dann
eine Ex-Freundin von mir, die hat mal eine Karte geschenkt gekriegt von ihrer Mutter tatsächlich oder irgendwie so. Da gab es eine Karte, da konnte man so gab es so Karten zu kaufen, da konnte man so ankreuzen als Typ und als Frau konntest du eine Karte kaufen. Sie als Frau konnte Mama, das habe ich schon gemacht und da waren so Sachen so irgendwie mit meiner Freundin lalala, didit, und dann mit einem Künstler zusammen zu sein so. Konntest du so ankreuzen, so ich so, okay, was soll das denn? Aber das hat natürlich recht. So. Ja, das, was jungen Leuten das zu raten, absolut. Hat er absolut recht. Jungen Leuten das zu raten, sag nochmal, Entschuldigung, jetzt habe ich.
Junge Menschen, wenn die sich überlegen, den Beruf zu wählen, andere junge Menschen gehen in die Berufsberatung und dann jetzt erzählt, du hast große Chancen, wenn du Bankkaufmann wirst, weil in 10 Jahren, wenn du fertig bist mit deiner Ausbildung.
Ja, ich wollte Meeresbiologe werden übrigens. Also ich wollte Meeresbiologe werden, weil auch Leute aus dem Publikum danach gerade gefragt haben, wen ich das kurz ist. Ich wollte Meeresbiologe werden. Ich hatte so ein Bild von meinem Beruf, dass ich in Frankreich an der Küste auf so einem Boot bin mit so wahnsinnig tätowierten und muskulösen Oberkörper mit so einem Unterhemd auf so einem Kahn, Wale beobachte und so eine wahnsinnig sexy Freundin habe, die das Boot steuert. Hab dann gedacht, ich werde Meeresbiologe, war dann beim Schnupperstudium in Hamburg und da hieß es so, das Meeresbiologiestudium in Hamburg ist in Kiel, also nicht in Hamburg, sondern in Kiel irgendwie, und da werden Wattwürmer gezählt und irgendwelche Algen und man ist da eher so mit Gummistiefeln im Watt unterwegs und man muss das kleine Latinum haben, das große, und dann habe ich gedacht so, nee. Ich bin dann erstmal in die Gastronomie gegangen, bevor ich dann Kunst studiert habe. Habe ich dann im Alsterpavillon gearbeitet.
Also um das zusammenzufassen, man sollte junge Menschen vielleicht doch darüber aufklären und ihnen das an die Hand geben, dass man da was lernen kann.
Also ich glaube aber tatsächlich, dass das auch die jungen Leute schon so relativ schnell begreifen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass mehr als 20% der jungen Studenten an der HFBK sich darüber im Klaren sind, wie sie anschließend ihr Geld verdienen.
Also,
in dem Moment egal. Ja.
Viele der Künstler, nicht alle, also viele der Künstler, die ich kenne, tatsächlich kommen aus einem vernünftigen Mittelstand. Ich glaube, also ich weiß nicht, es gibt sicher auch Ausnahmen, aber ich glaube, sicher ist so ein vernünftiger, also wenn die Familie aus dem Mittelstand kommt und dann einen gewissen Background hat irgendwie, dass du ein bisschen unterstützt wirst, macht es das auch einfacher. Ich kenne wirklich auch Künstler, die hustlen müssen, richtig so, aber ob die auch schon so hustlen mussten, als sie den Weg und das Studium gemacht haben, weiß ich jetzt nicht so. Das wäre mal, vielleicht mal, gibt es sicher Untersuchungen so. Also wenn du aus einem guten Mittelstand kommst, hast du vielleicht auch andere Freiheiten als wirklich die erste Priorität. Ich muss Geld verdienen und dann wirst du vielleicht nicht unbedingt Künstler. Wenn du das Ding nicht als erste Priorität hast, so wirst du wahrscheinlich nicht Künstler. Ja, ich weiß es, weiß ich. Ja.
Ist ja nur eine Frage.
Also, gute Frage.
Ich habe immer eine ganz klare Meinung zu solchen Themen, aber ich befasse mich natürlich auch ganz viel, weil ich natürlich auch ganz viel unter diesem wirtschaftlichen Aspekt mit Künstlern zu tun habe und viele Jahre auch schon hatte. Und man kann natürlich Kunst nicht für den Markt entwickeln, weil es gibt ja keinen Markt. Du kannst ja jetzt nicht anfangen, Kunst studieren und sagen, hey, meine Bilder, ich male die jetzt anders, weil das ist der Markt.
So, den Markt so gut. Also Damien Hirst ist so das berühmte Beispiel.
Aber das sind ja auch irgendwie so ein paar Ausnahmen, und wenn Damien Hirst nicht irgendwen gehabt hätte, der gesagt hätte, komm, mach das mal auf der großen Bühne und hier ist ein bisschen Geld, dann würden wir Damien Hirst auch noch nicht kennen. Du musst ja auch entdeckt werden, du musst auch Glück haben.
10.000 oder?
Er ist einer von
100.000 oder so.
10. Also, aber,
das stimmt auch, man darf nicht vergessen, ich sage das, erzähle es auch immer, habe das auch schon mal oft erzählt, so das Durchschnittsgehalt eines Künstlers in Hamburg sind knapp 850 Euro, das ist so am Hartz-IV-Satz, also das ist am Limit so, und das muss man halt, also das ist halt so, also viele Künstler, die ich auch kenne, sind halt tatsächlich auch sparsam und wurschteln sich so durch, also ist halt Wahnsinn, da ist halt viel Leidenschaft, aber das wiederum und viel Verzicht vielleicht auch, aber das wiederum ist immer in der Relation, also das ist immer so, ich würde niemandem sagen, werd Künstler. Mein Vater war jetzt Schauspieler, ist auch ein künstlerischer Beruf, mein Vater war dann sehr erfolgreich. Mein Vater ist dann irgendwann in Rente gegangen mit 66, hat gesagt, so jetzt gehe ich in Rente. Also er hätte dann auch noch spielen können und hätte auch noch sicher was gemacht. So, und dann hat er Krebs gekriegt. Und das ist immer so, dass ich immer sage, du lebst halt nur einmal auf der Welt. Und du kannst natürlich nicht jeden Tag leben, als wäre dein letzter. Weil das machst du eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Und dann denkst du so, Mist, ey. Irgendwie bin ich doch gut dabei, aber jetzt bin ich pleite so. Aber man sollte das schon überlegen. Und wenn es Leute gibt, die so, das ist halt die meiste Zeit, die du im Leben verbringst, ist mit Arbeit. Mhm. Und da solltest du halt was machen, was dir Spaß macht. Ja. Du musst natürlich auch überleben können. Und wenn das mit der Kunst nicht geht, dann kannst du nicht sagen, du sollst Kunst machen. Das ist natürlich Unsinn. Aber es ist schon wichtig, dass man glücklich ist im Leben und was macht, was einem Freude macht. Und dann verdient man ein bisschen weniger. Wenn man dann natürlich damit noch mehr verdient, ist es noch toller. Aber es ist immer so blöd gesagt. Aber ich finde, das ist echt wichtig, dass man Freude hat mit dem, was man macht. Mhm. Und wenn das Kunst ist, macht man Kunst.
Okay. Bleiben wir bei dem, was auch Freude macht. Also da bist du. Ja, das auch. Ja, nee, so. Aber dann. Ey. Die müssen gleich mal einen Schluss machen. Also noch über Basketball, dann sind wir 3 Stunden noch hier. Ja. Dann holen wir Uli noch dazu. Und dann, außerdem wäre Jan ist dann echt sauer, weil er spricht auch gerne über Basketball. Ja. Das andere Thema, auf der anderen Seite, nämlich stehend, so kenne ich dich ja auch. Das ist ja auch ein schönes Thema für uns beide. Hüte. Weil wir beide Hüte kaufen und manchmal tragen, wegen dem lichten Haaransatz. Hm? Was? Und ich lasse mich nur frontal filmen. So. Und von unten. Ja. Sammeln. Ich war also kurz jetzt nur noch zum Abschluss, weil ich finde, Sammeln ist ja ein ganz tolles Thema. Und wenn man sich als Künstler eben auch damit auseinandersetzt, auf der anderen Seite zu stehen, das heißt, du bist auch an den anderen Sachen interessiert. Mhm. Und ich weiß, dass du sammelst. Ich weiß auch, dass deine Familie Kunst gesammelt hat oder deine Mutter vielleicht heute auch immer noch sammelt. Was bedeutet Sammeln für dich? Also, weil ich glaube, das ist.
Nee, meine Mutter hat tatsächlich aufgehört, zu sammeln. Mein Vater war da schon der mehr gesammelt hat. So. Genau, ich sammle unheimlich gerne. Das ist natürlich auch so eine Leidenschaft und das wird irgendwann auch so eine Passion und irgendwann wird es auch so, vielleicht hat es auch so eine, hat es auch was Manisches so und dann bist du einfach ausstellen und bist so, ey, ich muss ja auch was kaufen, aber ich habe eigentlich kein Geld, aber irgendwas, vielleicht gibt es hier was. Also muss man immer auch aufpassen so, dass man nicht so in so eine Manie, so eine Manische, weil es ist nicht wie Comic sammeln, da hat man dann einen Ordner und dann so, ich will die Kunst, die ich sammle, dann auch schon hinhängen und irgendwie, man kann natürlich auch mal umhängen und so, aber, und es ist natürlich vor allen Dingen beim Sammeln auch tatsächlich auch eine finanzielle Frage, also so, ich könnte mir muss halt gucken, was man sich leisten kann. Als Künstler hat man, das kennst du auch natürlich, das Trading, also du kannst tauschen. Ich habe gerade mit einem Urgestein der Hamburger Graffiti-Szene, wenn ich an der bekanntesten Graffiti-Sprühe, mit dem habe ich gerade 2 Drucke getauscht. Das ist tatsächlich auch wunderbar. Also man kann auch natürlich kleine Sachen tauschen. Sammeln ist, also ich habe bei mir zu Hause, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht, ich habe sehr viele Arbeiten und ich habe 2 von mir selbst da hängen. Ich habe eine kleine Fotobemalung und eine so eine kleine Assemblage hängen. Ich muss auch zu Hause mir nicht die Arbeiten angucken, die ich den ganzen Tag im Atelier angucke, muss ich auch nicht nur zu Hause hängen. Das ist irgendwann auch mal gut mit dem Selbstdarstellerischen und irgendwie. Sammeln ist, Kunst zu sammeln und sich mit Kunst von anderen Leuten, das macht unheimlich Spaß. Ich weiß auch, dass es unheimlich toll ist, wenn Künstler selbst von mir was haben. Das ist nochmal so eine spezielle Auszeichnung, wenn andere Künstler von einem was kaufen oder so, dann erst recht, wenn man selbst auch noch was kauft. So. Manchmal ist es mit Sammeln ja auch schwierig, das ist auch immer so eine offene Kommunikation. Möchtest du überhaupt mit mir sammeln? Sei auch ehrlich. Das ist ja auch mal, ne, wenn man den fragt, kann auch sein, dass er sagt so, nee, irgendwie nicht. Also ich mag dich persönlich, aber deine Kunst finde ich doof. Oder es gibt auch Sachen, dass man sagt, ich kann jetzt nicht sammeln, weil das, was da ist, muss ich verkaufen einfach so, aus finanziellen Gründen so. Aber die Leidenschaft, sich mit Kunst zu umgeben, finde ich ganz toll. Und genau, was ich vorhin erzählen wollte, weil ich das auch oft höre, dass Leute sagen, ja, ich finde deine Sachen total toll, aber ich kann mir die nicht leisten so. Klar, ich könnte mir das große Bild auch nicht leisten so, wenn ich das kaufen würde. Ich kann mir aber auch von anderen Künstlern ein Bild in der Größe nicht kaufen. Ja? Ja. Gut, dann können wir sagen, schade, das nochmal.
Entschuldigung.
Ja. Obwohl, es macht ja keinen Sinn. Ist es so tatsächlich, dass. Genau. 15%, okay. Genau. Das wussten ja auch immer viele nicht, aber mittlerweile wissen es alle schon.
Alle wissen es.
Mittlerweile wissen es alle. Aber es gab eine Zeit, wo es nicht viele wussten. Ach, du musst 50% abgeben? Ja. Also, ja, was
ist
auch
aber
legitim
nicht
ist.
Markt, aber das ist ein anderes Thema. Das ist auch, dass es jetzt alle wissen. Ist auch irgendwie viele. Kaufen ja dann gerne bei der Quelle und gehen zum Künstler und sagen, gib mir das für die Hälfte.
Ja, aber ich muss dazu sagen, dass die meisten Künstler, die ich kenne, mit denen ich arbeite, tatsächlich, also fast also alle, es gibt ja diesen berühmten Satz, Galeriepreise sind Atelierpreise. Du zahlst beim Künstler im Atelier genauso viel wie in der Galerie. Du kriegst nicht diese 50%. Nein, du zahlst beim Künstler im Atelier dasselbe, aber es kriegt halt alles der Künstler. Damit unterstützt du den Künstler. Du arbeitest vielleicht gegen die Galerie als Sammler jetzt, aber kaufst halt immer mal bei der Galerie. Aber kannst auch mal einmal beim Künstler vielleicht kaufen, kriegt halt ein bisschen mehr. Nein, also So, ne? Also, aber nicht, ich kriege Anfragen, ja, ach so, ich dachte, wir, ist die Hälfte. Nein, wieso? Also, gut.
Gut, aber
Zum Sammeln nochmal, ja. Also, weil ich da auch mit jemandem drüber gesprochen habe gerade, der meinte so, ich kann mir das leisten. A, gibt es ja mittlerweile Ratenzahlungen in vielen Galerien und man muss ja nicht, also ich kann ja auch nicht im Kasso kaufen, müssen, aber es gibt Künstler, die kann man auch noch für sich entdecken. Und die sind günstig und man kann vielleicht von dem Künstler kauft man nicht eine Leinwand, sondern kauft man einen Druck, der ist limitiert, der hat eine Signatur, auch in der Unterschrift, in einer kleinen limitierten Edition oder man kauft eine kleine Zeichnung oder eine kleine Collage. Und mein Vater damals hat seine erste Zeichnung gekauft, die hat damals 100 D-Mark gekostet. Und mein Vater hat ein Jahr lang jeden Monat 10 D-Mark zur Seite gelegt und nach 12 Monaten hat er diese Zeichnung gekauft. Und das ist halt, da ging es halt, man kann auch, wenn man wenig Geld hat, Kunst kaufen, wenn man das möchte. Manche Leute haben Probleme, überhaupt was zu kaufen. Denen muss man nicht sagen, ja, du kannst auch Kunst kaufen. Die haben andere Nöte. Da soll man da sagen, das ist natürlich auch Unsinn dann. Aber das ist auch ein Luxus natürlich. Also, aber trinkst du halt 3 Bier weniger, fährst 2-mal Taxi weniger, dann kann man sich schon einen kleinen Sipro kaufen.
Laufen und dafür Kunst kaufen. Ne?
Laufen, dafür Kunst kaufen. Ja, Autos auch teuer.
Gut, wenn wir jetzt, hören wir beide jetzt mal auf, hier Fragen zu stellen. Denn ja. Ich würde dann gerne so zu dem, sagen wir, zum zweiten Teil des Abends kommen, der ja mal.
Die ersten gehen auch schon.
Die ersten
gehen auch schon. Beeilen jetzt.
Das, zum zweiten, der zweite Teil des Abends ist Gesangsstunde.
Ja. Sehr schön.
Oder Fragen. So ein Künstlergespräch kann ja nie ganz erschöpfend sein. Wir können auch noch Stunden reden, aber dann wird es vielleicht auch irgendwann.
Ich habe gar kein Zeitgefühl. Wie lange war das eigentlich? So ungefähr.
Ja, drei Stunden.
Echt? Wahnsinn.
Wir machen das wie folgt: hier gibt es ein Mikrofon. Derjenige, der eine Frage stellen möchte, der nimmt das in die Hand und spricht da rein, weil wir das für die Aufzeichnung brauchen. So ein rein technisches Ding. Und. Der junge Mann da hinten. Ja. Genau.
Ich habe eine Frage. Mich würde interessieren, was dich daran reizt, im öffentlichen Raum zu arbeiten. Also was dich dann vielleicht mehr oder vielleicht auch weniger oder was da besonders ist, ja. Im Gegensatz zur Galerie.
Also das ist dieses Malen im öffentlichen Raum. Als erstes für mich hat das zu tun, mit Freunden im öffentlichen Raum zu malen. Also ich bin tatsächlich jemand, der sehr gerne mit Künstlerfreunden im öffentlichen Raum malt. Und dann ist es fast wie so ein persönliches Happening, was man mit den Leuten hat. Das kann man gar nicht so beschreiben. Das ist so eine, wenn man mit Freunden ein Bild malt, mit Dosen, das hat das ist immer so ein Ausflug mit einem Grill. Also, ne, so, das ist ganz schwer zu beschreiben. So. Aber das ist natürlich das eine, das Machen mit Freunden. Also das Machen in dem Moment. Und dann ist es tatsächlich auch natürlich auch die unmittelbare Auseinandersetzung mit Gegebenheiten, mit Passanten, mit Leuten, mit manchmal der Polizei im positiven Sinne so. Also der Thrill beim Legalen ja auch, ich meine nicht mehr illegal, da ist natürlich noch was anderes, da sind das andere Punkte, die da für die Leute, warum die das machen. Aber so einen direkten Austausch, den du halt nicht hast im Atelier, ne? Den hast du halt nur auf der Straße, wenn du ein Bild malst von Omas und was Leuten, die. Und auch natürlich eine Aufmerksamkeit. Und ist ja. Gibt es auch so 1000 Leute, die das schon gesagt haben. Und das sehe ich auch tatsächlich so. Die ganze Stadt ist mit Werbung voll. Und dann male ich ein Bild, was für mich ist. Und was für meine Leute ist. Und meine Leute malen Bilder für mich. Und das ist unser öffentlicher Raum, mein öffentlicher Raum. Da mache ich meine Kunst. Weil mich fragt auch niemand, ob ich zum 10. Mal diese Werbung sehen will. Ne? So. Ich habe vor 2 Wochen, ich wollte es noch fotografieren, ich habe es nicht fotografiert, da waren 2 riesige Plakatwände. Auf dem linken war eine Werbung für irgendwie so einen FKK-Laden Atmos, 1000 Frauen. Und daneben rechts, das ist kein Witz, daneben rechts war eine Werbung für gegen Misshandlung von Mädchen, diesem Gesicht mit so einem X so daneben geklebt. Ich dachte, Alter Leute, was ist, also Werbung im öffentlichen Raum ist manchmal so absurd auch und da fragt uns ja auch niemand. Und das ist unser öffentlicher Raum, das ist ja dieses Reclaim the Streets tatsächlich, finde ich tatsächlich so als Idee. Es ist die Stadt, in der wir leben. Es ist unser Spielplatz in gewisser Weise. Und gerade Bilder zu malen an graue Wände, da sehe ich nicht das Problem. Also, das ist völlig. Es gibt sicher irgendwann Bereiche, wo man dann auch tatsächlich diskutieren kann, über wo Eigentum aufhört bei anderen oder Fremdeigentum anfängt so und was geht und was nicht geht so. Aber bei Wänden tatsächlich und bei Wandgestaltung sehe ich das tatsächlich wirklich. Also, wobei könnte man, ich wollte sagen, kann man alles legalisieren, also alle freigeben, welchen Flächen funktioniert so natürlich auch nicht. auch nochmal ein sehr spezielles Thema. Also weißt du auch vor allen Dingen, ja, dass auch eine Legalisierung von Wandflächen im öffentlichen Raum immer so ein bisschen kritisch ist, wenn alles legalisiert wird. Ne? Also wenn die illegalen Zähne so die Wände fehlen, ist auch nicht Sinn der Sache so. Ja, aber
man kann ja auch illegal auf legale Flächen malen.
Das stimmt. Sehr gut. Ja. Das stimmt, absolut, ja. Ja.
Da spricht nichts gegen. Also ich denke nicht, dass, sag ich mal, man dem, der illegal malen will, so dem kann man eigentlich nichts wegnehmen. Also es ist
nee, völlig, da hast du recht.
Völlige Schwachsinn-Diskussion nee, nee. Eigentlich so.
Ja, ja, du hast
recht. Der will, der macht so. Und die Frage ist eher eine Frage des Respekts, glaube ich, nachher, wenn...
So. Naja, von der Idee hast du tatsächlich natürlich
finde ich
zu Recht.
Ja, ja. Also dann wird es halt irgendwann persönlich so. Das
ja, ja, eben. Also warum das passiert, das meine ich, dass ich das verstehe. Warum das halt, das klar, nee, der längere Arm ist immer da, natürlich der nachtaktive Arm ist immer länger. Also, ja.
Der nachtaktive Arm ist immer länger.
Ja, das super, ist ja auch super. Das war Phase, die haben wir, das ist, hat sich...
Wäre auch ein super Schlusswort.
Und nee, vielen Dank, super.
Das ist auch so ein Filmtitel, könnte das sein, so als Übersetzung. Nee. Ja, aber also, wie gesagt, also natürlich der Austausch ist da ganz groß, ganz großes Thema und ist ja auch noch eine ganz andere Malerei, eine ganz andere Art der Kunst im öffentlichen Raum. Hat man ja ganz andere Gegebenheiten als zu Hause im Atelier.
Okay. Emma, das heißt, du bist dann im öffentlichen Raum jetzt nicht nur mit Auftragsarbeiten unterwegs, sondern packst dann auch noch, wenn die Dämmerung eintritt, auch noch mal deine Tasche und...
Nee, das tatsächlich nicht. Okay. Selbst wenn es so wäre, würde ich das natürlich vehement abschreiten. Im Übrigen ist es aber tatsächlich nicht so. Ich habe da tatsächlich andere Prioritäten. Ich zolle dem einen großen Respekt, so, weil das ist auch das, so fängt es auch an. So. Aber das ist einfach nicht meine Art mehr des Ausdrucks. Also das ist einfach andere Prioritäten. So. Aber ich male noch sehr gerne im öffentlichen Raum. Und das war ja das. Ich male auch sehr gerne an legalen Wänden tatsächlich, weil man da halt malen kann, was man will. Oder jetzt, wie ich das da für das Knotenpunkt gemalt habe, so eine große freie Wand, die man dann machen kann. Also gerade dieses Mural-Ding, was dann immer moderner geworden auch. Also die große Wandbilder, die man dann frei malen kann. So. Und ich trenne das aber auch tatsächlich wirklich für mich. Ich habe das so wirklich kategorisiert. Ich trenne auch die Auftragsmalerei, wenn die mit Sprühdose ist. Wenn ich einen Auftrag mache mit Sprühdose, dann hat das überhaupt nichts zu tun mit Urban Art. Das hat nichts mit Street Art zu tun. Das hat nichts mit Graffiti zu tun. Das ist dann wirklich Auftragsmalerei so. Und nur das Handwerk ist eine Sprühdose. Also, aber, ja.
Ach so, ja. Hast du einen Plan, beziehungsweise wie überlegst du dir Themen und wie entscheidest du das, was du so machst? Oder lässt du dich einfach durch Sammeln inspirieren?
Nee, du meinst jetzt, was ich in der Kunst mache? Also so,
ja, also so ja? Deine Entwicklung.
Ja, das ist eine gute Frage.
Oder
hast du
Frage. Dich manchmal ja. hin und überlegst, ja. was mache ich in einem Jahr oder will ich die Ausstellung machen? Mhm. Oder wenn du eine Ausstellung machst, dann mhm. suchst du dir ein Thema?
Ja, wie super Frage. Sowohl als auch. Also ausweichende Antwort. Nee, es gibt Themen, die ich mache. Also ich habe Ideen für Serien zum Beispiel, für eine ganze Serie, die ich dann mache. Und ich bin auch so, dass ich heute um 12 auf einmal eine Idee hatte und das dann sofort probiere umzusetzen, was natürlich dann irgendwie ein bisschen Unsinn ist eigentlich, weil man erst mit Vorbereitung arbeiten sollte, so meistens. Also vieles entsteht aber aus dem Impuls heraus oder wenn ich eine Arbeit mache, aus dieser Arbeit entsteht eine nächste Arbeit und aus dieser nächsten Arbeit entsteht eine ganze Serie. Es gibt aber auch Sachen, die ich dann vorher plane, eine Serie. Also ich habe jetzt für die Ausstellung habe ich 3 kleine Collagen gemacht von so Porträts von Ralf, von mir und von Ralf, von Björn und von Ki und daraus mache ich eine ganze Serie basierend auf so Facebook Profilfotos zum Beispiel. Eigentlich wollte ich Instagram machen, aber das geht ja nicht, weil das halt der Alex Diamond, ein Hamburger Künstler, schon gemacht hat. Deshalb so. Außerdem bin ich auch nicht so gut mit dem Schnitzen. Da kriege ich immer, das tut immer nach einer Zeit tierisch schnell. Egal. Und dann ist es so bei den Ausstellungen. Technik, ne? Ja. Bei den Ausstellungen ist es tatsächlich so, dass ich auch viel intuitiv arbeite. Ich bin jemand, ich arbeite sehr gut auf Druck. Ich weiß, ich habe jetzt in 3 Monaten die Ausstellung, jetzt musst du arbeiten auch. Probiere natürlich das ganze Jahr auch zu arbeiten, aber immer weiter an, ne, am eigenen Oeuvre zu arbeiten oder an den Arbeiten. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich jetzt gerade eine Ausstellung plane fürs nächste Jahr, die ich wirklich zum ersten Mal, glaube ich, seit mehreren Jahren, wo ich mir ein Konzept für eine Ausstellung überlege gerade, die wirklich komplett ich überlege mir gerade ein Konzept für eine Ausstellung, die ich machen kann und dieses Konzept für die Ausstellung, die kann ich machen hier in Berlin, in Barcelona, in New York. Ich brauche nur den Raum dafür. Das ist wirklich auch, und wenn ich die Arbeiten dann hier schon verkaufe, mache ich die nächsten Arbeiten, die aber ins Konzept passen, weiß ich auch. Also das zum ersten Mal, dass ich mir ein Konzept überlege, mit dem ich mich selbst bei Galerien bewerben kann und nicht nur mit der Kunst, sondern sagen, ich mache euch diese Ausstellung, die ich hier gemacht habe, ne? So, das, also so eine Konzeptausstellung. Das ist zum ersten Mal jetzt, dass ich das wirklich überlege gerade. Also sehr aktuelle Frage. Und nicht abgesprochen.
Nee. Ja. 50 Euro kriegst du, ne?
Ja, noch.
Gibt es sonst noch Fragen? Sonst, wie war das Schlusswort nochmal? Ah, nee, das können wir nicht nochmal verwenden.
Achso, ich wollte noch was sagen mit der Sinnhaftigkeit von Kunst eigentlich. Das habe ich gerade noch gegoogelt. Aber so. das
kann ich jetzt als Schlusswort vielleicht. Jawohl, darum geht es ja natürlich auch. Am Ende des Tages ist es ja so, vielleicht jetzt komme ich nochmal dazu, ein bisschen Hintergrund zu diesen Helium-Talk-Gesprächen. Mir ist in den letzten Jahren halt aufgefallen, dass wir nicht mehr genug reden, vielleicht auf der Ausstellung selber, aber die Leute nicht mehr mitnehmen oder abholen und nicht mehr genug erklären, was da eigentlich passiert. Ich will die Bilder nicht erklären, aber ich will zumindest den Leuten, ich möchte gerne manchmal wissen, warum ist das hier, wenn ich auf eine Ausstellung gehe, warum ist diese Ausstellung, was passiert hier? Das kann man machen, indem man eine Künstlervita liest, das kann man aber auch machen, indem man den Leuten so ein Gefühl gibt, warum man das selber gemacht hat. Mhm. Also wenn ich als Ausstellungsmacher den Leuten sage, ich stelle dich aus, ich habe dich heute eingeladen, weil ich glaube, dass du viel zu erzählen hast, weil ich glaube, dass man dich ganz viel sieht zurzeit, aber vielleicht nicht ganz so in die Tiefe gehen kann bei deinen Arbeiten. Mhm. So ein Hintergrund ist auch ganz spannend, der wird ja von uns noch nicht so erzählt. Es gibt vielleicht einen Wikipedia-Eintrag, den ein Freund für uns geschrieben hat. Aber oder auch noch nicht. Also das ist das eine. Aber dann kommt man natürlich auch wiederum dazu, dass man sagt, was soll das Ganze? Und dann wärst du bei dem Sinn.
Ja, der Sinn der Kunst. Also es ist auch immer so, also ich selbst, meine Mutter, ich sage jetzt, weil die sich sehr mit Kunst beschäftigt, ihr Leben lang, und oft mich dann immer gefragt hat, so als junger Künstler auch, was willst du denn überhaupt sagen, Elmar? Was willst du denn aussagen mit deiner Kunst? Ich immer gesagt habe, so, ach Mensch, so, das ist eine gute Frage. Was ist der Sinn von Kunst? Und manchmal ist es auch gut, mal einen Sinn zu haben und eine Aussage zu haben. Das ist schon auch als Künstler, finde ich, wichtig, dass man mal eine Serie hat oder mal sich mit was beschäftigt, was nicht nur schön ist und gut aussieht als Kunst. Mhm. Weil dann ist man auch sehr schnell halt illustrativ, auch wenn die Grenzen heute sehr schwammig sind. So. Also es gibt auch Kunst, die hohen Anspruch hat und trotzdem illustrative Elemente hat und so. Also ne, bin ich auch jemand, der durchaus auch immer mal Arbeiten hat, die illustrativ sind und sicher auch Elemente. So. Gleichzeitig wiederum, aber finde ich, manchmal muss ich es auch nicht sich zu ernst nehmen. Und ich hatte so eine schöne, das war dem vorhin nur erzählt, ich hatte so zwei schöne Erlebnisse in Venedig auf der Biennale. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Venedig war auf der Biennale. Ich kann es jedem nur empfehlen, alle zwei Jahre, es ist wirklich fantastisch. Große Kunstausstellung. So. Und da gibt es die Peggy Guggenheim Collection, da gibt es Frank Stella, ein amerikanischer Künstler, der macht so abstrakte Bilder. Der malt so nur so Kreise oder nur so Quadrate. Ganz abstrakte Kunst, aber ja, 1000 Kunst hängt in den wichtigsten Sammlungen und Frank Stella. Und diese Serie von diesen grafischen Arbeiten heißt What I See is What I See. Und sie haben immer gefragt, was wollen Sie uns, was ist das für, und er sagt so, was das bedeutet? What I See is What I See. Und die Beschreibung für seine Kunst ist, Malerei für ihn ist eine glatte Oberfläche, auf die Farbe kommt. Das ist dann auch wieder so der Gegenentwurf zu Beuys eigentlich, ne? Zu wirklich einer Aussage. Und die Mischung finde ich eigentlich spannend. Also ich hatte dann auch das nächste Erlebnis, damit würde ich auch abschließen jetzt, auch die Überleitung zu Hamburg, weil wir in Hamburg auch so viele Tauben haben. Gut, das ist jetzt ein bisschen platt, aber ist jetzt egal. Also, es gab einen Künstler, Maurizio Cattelan, der hat auf der Biennale vor 4 Jahren oder vor 6 Jahren, glaube ich sogar, war das, hat er überall in den Ausstellungsräumen, im Museum, in den ganzen Räumen, in den Hallen, überall waren ausgestopfte Tauben, saßen oben. So, und das fand ich total belanglos, weil ich bin da durchgegangen und überall in die Kunst, überall sind Tauben rum. Ich dachte so, ja, es ist halt kein großes Ding, wenn man halt jemand wie Cattelan ist, der so bekannt ist, der so vermögend ist, der so eine Sponsoren hat, der lässt sich halt 3000 Tauben ausstopfen, zahlt dafür irgendwie 80.000 Euro und setzt sie da hin. Fand ich total langweilig, total so. Dann habe ich den Titel gelesen und dann hat der Titel von dem Bild, der Titel von der Arbeit hieß The Others. Und dann hat er so Klick gemacht und dann fand ich das total unheimlich. Und die anderen, die sitzen nämlich überall auf Häusern und überall in der Ausstellung und glossen so runter. Und das fand ich total geil. Wie dann auf einmal sowas Banales über einen Titel, über eine Information, der der Künstler mir gibt, auf einmal sowas ganz Unheimliches und total Faszinierendes hat. Da fand ich immer so, oh, geil. Ja. Ganz banal eigentlich, aber deshalb bin ich auch jemand, der immer gerne mit Titeln arbeitet. Nicht, dass sie so brillant sind wie der Titel jetzt in der Verbindung mit dem Bild, aber das fand ich...
Deine Titel sind schon gut. Kennst du
ja, aber
deinen Lieblingstitel? Hast du einen? Den schönsten Titel, den du gemacht hast?
Ja, ich habe eine tolle Arbeit gemacht, die ich tatsächlich, eine der Arbeiten, wo ich mich ärgere, das war so ein Assemblage, das war so ein kleines Brettchen, da habe ich so zwei Plastik, das war so ein Gesicht kollagiert, einfach so, und das waren so zwei kleine Plastikaugen und die habe ich so geklebt, dass die so total schielen. Also die gucken voll schräg und das Bild heißt Egon Schiele, Ausrufezeichen. Das fand ich, das, also, ja. Das ist auch ein bisschen platt, muss dazu sagen, dass ich Egon Schiele total faszinierend finde als Zeichner.
Aber das ist
eine gute Arbeit von mir. Ja. Also ich habe mehrere, die ich schön finde, aber...
Nee, also, aber wie gesagt, du arbeitest ja ganz viel mit Titeln. Ich will das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir müssen jetzt noch eine Sache ganz kurz organisieren.
Ach ja, stimmt.
Die gehört ja noch dazu. Wir machen das ja... wie gesagt, Janis ist leider heute nicht da. Einer der Gründer von den Clubkindern. Wir machen das ja nicht alleine mit Tide von Helium Korbe aus, sondern wir machen das auch mit den Clubkindern zusammen. Die Clubkinder sind ein gemeinnütziger Verein, die sammeln Spenden. Wir haben uns bei dieser Veranstaltungsreihe überlegt, dass jeder Künstler oder jeder, mit dem wir Gespräch führen, etwas spendet, was im Anschluss versteigert wird, also nicht direkt hier unmittelbar, sondern dann in den nächsten Tagen übers Internet in einer stillen Auktion. Die Informationen gibt es dann auf Facebook.
Stille Auktion?
Ist halt eine Form, das ganz gut zu machen. Der Künstler gibt ein Werk dazu, aber der Künstler bestimmt auch, wo das Geld anschließend hingeht. Also der Künstler sucht den Verwendungszweck der Spende aus. Und bei Elmar ist es so, dass wir dass er uns dieses tolle Bild, was nicht unbedingt im Kinderzimmer hängen sollte, im Kinderzimmer hängen sollte, uns zur Verfügung gestellt hat. Und den Zweck, den kannst du jetzt selber auch noch mal kurz erwähnen.
Genau, das ist eine Fotoübermalung und die Arbeit ist quasi ein Unikat, das Acryl auf alter Fotografie. Allrauner heißt das Bild. Und ich würde das dann über Clubkinder wird das versteigert an den Meistbietenden. Und der gute Zweck in dem Fall, ich werde die Erlöse zu 100% spenden an den, das ist ein bisschen schwieriger Name, das ist der Freundeskreis der Spezialambulanz der Onkologie im Universitätskrankenhaus Eppendorf. Das ist quasi... ein Freundeskreis einer Spezialstation, das sind alles ausgebildete, top ausgebildete Psychologen und die arbeiten auf der Krebsstation mit Krebspatienten und vor allen Dingen betreuen, es geht da hauptsächlich nicht darum, unbedingt in erster Linie auch die Krebspatienten zu betreuen, sondern die Angehörigen werden halt unterstützt. Also die Kinder von, wenn die Mütter oder Eltern krank sind und die machen total gute Arbeit und die Gelder, die da, dieser Freundeskreis sammelt Gelder. Die Schirmherrin des Freundeskreises ist die Schauspielerin Hannelore Hoger und die sind ein kleiner Verein und die haben nicht so viele Spenden und sind angewiesen, weil sie davon halt ihre Fachkräfte bezahlen und das ist, glaube ich, eine super Sache.
Gut, super. Dann beenden wir das damit und bedanke euch fürs Kommen.
Ja, vielen Dank für das Interesse.
Schönen Abend euch allen noch. Thank you.